Heute geht es in der Predigt um das Thema Leiden, so wie auch letztes Mal in unserer Predigt über den ersten Petrusbrief, nur heute mit einem anderen Fokus. Letztes Mal haben wir darüber gesprochen, was es bedeutet, dafür zu leiden, dass wir Gutes tun. Und heute geht es darum, dass wir leiden müssen dafür, dass wir uns weigern, Böses zu tun. Und dazu lesen wir 1. Petrus Kapitel 4, die Verse 1 bis 7. 1. Petrus 4, 1 bis 7. Da nun Christus für uns im Fleisch gelitten hat, so wappnet auch ihr euch mit derselben Gesinnung. Denn wer im Fleisch gelitten hat, der hat mit der Sünde abgeschlossen, um die noch verbleibende Zeit im Fleisch nicht mehr nach den Lüsten der Menschen zu leben, sondern dem Willen Gottes. Denn es ist für uns genug, dass wir die vergangene Zeit des Lebens nach dem Willen der Heiden zugebracht haben, indem wir uns gehen ließen, in Ausschweifungen, Begierden, Trunksucht, Belustigungen, Trinkgelagen und frevelhaften Götzendienst. Das befremdet sie, dass ihr nicht mitlauft in denselben heillosen Schlamm, und darum lästern sie. Sie werden aber dem Rechenschaft geben müssen, der bereit ist, die Lebendigen und die Toten zu richten. Denn dazu ist auch Toten das Evangelium verkündigt worden, dass sie gerichtet würden im Fleisch den Menschen gemäß, aber Gott gemäß lebten im Geist. Es ist aber nahegekommen das Ende aller Dinge, so seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Soweit der Text heute. Jesus Christus, er hat uns gezeigt, wie Hingabe an seinen himmlischen Vater aussieht. Er hat Gottes Willen zu seinem eigenen Willen gemacht. Er hat es nicht akzeptiert, einen anderen Willen zu haben, neben dem, den er von seinem Vater kannte. Jesus hat sein Leben dann praktisch danach ausgerichtet. Er wusste, dass sein Vater vorgesehen hat, dass er auf diese Welt kommt und hier den Sühnetod stirbt. Für die Menschen, die glauben, die glauben werden. Und er geht diesen Weg. Er kommt als kleines Kind auf diese Welt. In ärmlichen Verhältnissen und in eine Zeit, die sehr gottlos war. Und er weiß, was auf ihn zukommt. Aber er richtet sein Leben praktisch nach dem Willen Gottes ein. Und das ist ein sehr, sehr großes Vorbild für uns. Denn manchmal geht es uns so, dass wir theoretisch wissen, was Gott will. Wir verstehen das auch. Aber praktisch ist es für uns eine ungemein schwere Entscheidung, uns danach auszurichten und das wirklich umzusetzen. Ja, ihr alle kennt, ich möchte jetzt mal nur ein Beispiel nennen, ihr alle kennt den inneren Kampf, den man hat, wenn man merkt, man hat jetzt die Gelegenheit, jemandem etwas über Gott zu erzählen und dann innerlich davor zurückscheut und Hemmungen hat, zu starten. Das ist ein kleines Beispiel. Und so geht es uns in vielen Dingen im Leben. Wir wissen, was Gott will, aber wir tun uns manchmal schwer, das umzusetzen. Und so geht es auch in den Dingen, die böse sind. Wir wissen, was Gott nicht möchte. Und trotzdem fällt es uns manchmal schwer, das dann nicht zu tun. Obwohl wir wissen, dass Gott das nicht möchte. Jesus ist uns hier ein sehr gutes Beispiel, in dem er uns vorgelebt hat, wie er im Fleisch gelitten hat, wie er bereit war, sich bis dahin herzugeben, dass es für ihn sehr, sehr unangenehm war in seinem Leben, mit sehr viel Anfeindung und Bedrängnis verbunden, ja, sogar bis hin zu seinem Tod. In all diesen Umständen oder unter allen Umständen hat er den Willen des Vaters in seinem Leben umgesetzt. Er ist treu geblieben. Selbst unter schwersten Leiden war er bereit, seinem Vater zu folgen, auch bis in den Tod. Und diese Gesinnung, diese Denkweise, diese Haltung Gott gegenüber, die sollte uns ermutigen. Und wie können wir uns das zu eigen machen? Indem wir uns das Leben und das Verhalten Jesu immer wieder vor Augen halten. Indem wir uns immer wieder damit beschäftigen, indem wir immer wieder von Jesus lesen, immer wieder darüber nachdenken und dann ganz bewusst Entscheidungen treffen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, jeder ist also ein bisschen anders. Ob es euch ausreicht, im Kopf eine Entscheidung zu treffen oder ob es euch leichter fällt, dann einen Entschluss schriftlich für euch zu formulieren, im Tagebuch, als Termineintrag in eurem Kalender oder sonst etwas, dass ihr euren Entschluss dokumentiert. So will ich leben, das will ich tun, das habe ich verstanden, das muss ich tun, das will ich umsetzen. Wichtig ist, dass wir es dann auch tun. Das ist nicht bei einem theoretischen, naja, man könnte ja mal, man sollte vielleicht mal, bleibt. Das wäre zu wenig. So was steht dem aber entgegen? Es ist die eigene innere Lust, die von unserem Fleisch bestimmt wird. Wir haben selbstsüchtige Wünsche. Und die uns noch verbleibende Zeit hier auf dieser Erde, in unserem menschlichen, fleischlichen Körper, sagt Petrus, die sollt ihr nach dem Willen Gottes leben und nicht mehr nach den Wünschen und Lüsten dieser Menschen. Also nach dem eigenen Gutdünken, nach den eigenen Wollüsten. Denn diese selbstsüchtigen Dinge, sie stehen dem Willen Gottes entgegen. Wir können ganz, ganz tolle Absichten haben. Die können sehr human aussehen. Sie können sehr religiös aussehen. Sie können sehr fromm aussehen. Aber das selbstsüchtige Verhalten ist immer auf einen selbst gerichtet. Man wird dadurch selbst zufriedengestellt oder selbst befriedigt, selbst zu Ehren gebracht. Mit irgendetwas füllt man seine innere Ehrsucht, seine Sucht zur Geltung zu kommen, zu Ruhm zu gelangen. Und das kann man sehr, sehr gut und fromm verstecken. Das ist zum Beispiel eine Lust, die eindeutig dem Willen Gottes widersteht. So davon zu lassen, kann theoretisch für uns klar sein. Aber praktisch, das umzusetzen, das muss auch kommen. Es darf nicht beim theoretischen Entschluss bleiben. Und es geht nicht allein darum, was wir tun oder was wir lassen sollen, sondern auch, warum wir etwas tun. Ja, zum Beispiel in Galater 5, da haben wir in den Versen 19 bis 21 einige Dinge, die ganz klar als verkehrte Taten eingestuft sind, wie zum Beispiel Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit und Gelage. Ja, alle diese bösen Dinge, sie entspringen der fleischlichen Lust des Menschen. Und Paulus sagt in Römer 8, Vers 13, denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Und es geht um das Töten dieser Taten, damit wir in unserem Leben uns davon losmachen, dass wir bereit sind, uns von Gott heiligen zu lassen, diese Dinge aus unserem Leben zu entfernen. Nehmen wir mal zwei Beispiele. Als erstes den Zorn. So, der Zorn kann bei jedem von uns vorkommen. Das ist das, wenn man explodiert, wenn man wütend wird, wenn man die Ruhe verliert, wenn man die Fassung verliert, wenn man aufgeregt wird, zum Beispiel durch Kinder, ja, die unartig sind oder Arbeitskollegen, die einfach, ja, einfach irgendwie blöd sind, dumme Sachen machen. Leute, die einem die eigenen Pläne zunichte machen, die man hat sorgfältig etwas geplant und da kommt irgendeiner, macht irgendeinen Unfug und schon ist alles durchkreuzt, da kann man aus der Haut fahren. Manchmal können das Tagespläne sein, also Dinge, die man sich an dem Tag vorgenommen hat. Und plötzlich klappt das nicht mehr. Manchmal können das Dinge sein, die man bis da und dahin erledigt haben will, bis zu den Sommerferien oder in diesem Schuljahr oder in diesem Jahr oder bis die Kinder so und so alt sind oder auf der Arbeit irgendwelche Fortschritte oder im Studium oder sonst irgendetwas. Und plötzlich wird das alles durcheinander gewirbelt. Durch, ja, aus unserer Perspektive böse Einflüsse von außen. Und da können wir ganz schnell zornig werden. Können wir uns aufregen über die Leute, über die Umstände. Manche halten sich noch nicht mal so weit fest, dass sie dann sogar gegen Gott schimpfen. Das macht der Zorn. Und das ist eine fleischliche Regung. Das ist eine fleischliche Reaktion. Unser Handeln wird hier vom Fleisch beherrscht. Und wisst ihr, was in dem Moment passiert, wenn wir zornig sind? Dann sind wir in dem Moment nicht mehr ansprechbar und leitbar durch den Heiligen Geist. Wir verschließen uns dem Wort Gottes in dem Moment. Wir verschließen uns dem Willen Gottes gegenüber, weil wir das Böse akzeptieren in unserem Leben. Und weil wir uns dann hingeben, diesem Zorn. Meistens sind wir ja dann auch der festen Überzeugung, ich darf jetzt zornig sein. Nee, ich muss zornig sein. Es geht gar nicht anders. Man muss jetzt böse sein. Also es kann doch nicht sein, dass ich jetzt ruhig bleibe, weil dann würde das Unrecht ja gar nicht seine entsprechende Würdigung bekommen. Ich muss jetzt zornig sein. Also es kann doch jetzt nicht sein, dass ich ruhig bleibe. Na, so geht's einem dann manchmal. Und glaub mir, es ist dann so, dass man in dem Moment dann auch wirklich innerlich komplett verschlossen ist für das, was Gott will. Also theoretisch zu wissen, ich darf nicht zornig sein und praktisch das dann umzusetzen, nicht zornig zu werden, das ist die Herausforderung. Aber auf die spricht Petrus hier auch an. Mit der Sünde abschließen. Und das macht ihr, indem ihr leidet. So, ich weiß nicht, wer von euch jetzt besonders heftig mit Zorn zu kämpfen hat, aber ich kann mir das gut vorstellen, dass es euch so geht, dass es ein heftiger innerer Kampf ist, nicht zornig zu werden. Das ist, Petrus nennt das Leiden. Das ist auch ein inneres Leid. Aber es ist notwendig, um mit der Sünde abzuschließen. Dieser Kampf muss geführt werden. Oder nehmen wir ein anderes Beispiel, die Selbstsucht. Es ist, finde ich, für alle Menschen so offensichtlich. Aber die Selbstsucht ist auch eine Lust, die von innen herauskommt. Und das besonders Trickreiche an der Selbstsucht ist, sie betrifft auch Dinge, die an sich nicht verkehrt sind. Es kommt darauf an, aus welcher Motivation du etwas tust. Ja, warum stehe ich jetzt hier vorne und predige? Ihr werdet mir sicher alle bescheinigen, dass es nicht verkehrt ist, hier vorne zu stehen und zu predigen. Ihr werdet mir auch sicher alle sagen, dass das, was ich lese aus der Bibel, auch richtig ist. Aber es kommt in dem, was ich tue, nicht nur darauf an, was ich tue, sondern auch, warum ich es tue. Warum bete ich laut in der Gemeinde vor anderen Menschen? Wir wissen alle, dass es richtig ist, laut zu beten. Wir lesen das in den Psalmen, wir lesen das im Neuen Testament, dass eine Gebetsgemeinschaft unter Christen sehr, sehr wichtig und gut ist. Aber warum tue ich's? Was sind meine Beweggründe? Will ich mich damit irgendwie verwirklichen? Will ich mich positiv, fromm, geistlich darstellen? Was will ich damit bezwecken? Oder möchte ich vielleicht, dass andere Menschen meine Meinung übernehmen? Ja, was bewegt mich dazu, dass ich anderen Menschen von meinem Bibelverständnis erzähle? Möchte ich gerne wissen, wie der andere das versteht aus dem Wort Gottes? Möchte ich vielleicht Korrekturhilfe, Verständnishilfe bekommen? Oder möchte ich unbedingt, dass meine Meinung durchkommt? Um was geht es? Es können gute Dinge sein, in denen ich aber selbstsüchtig bin. Ja, vielleicht zeigst du es den anderen Leuten noch gar nicht. Du bist einfach nur stolz auf deine Demut. Dir gefällt einfach deine eigene Frömmigkeit. Du bist einfach so zufrieden mit dir, wie du bist, so geistlich. So kann sich auch die Selbstsucht äußern. Und dann suchst du irgendwie, dich selbst zu verwirklichen. Und das können gute Dinge sein, die du tust, aber vor Gott werden sie anders bewertet. Und davon loszukommen, diese bösen Dinge zu lassen, diese bösen Motivationen im Herzen auszumerzen, das kostet dich etwas. Und das bereitet dir Leid, das bereitet dir viel Kampf. Aber der ist wichtig, um mit der Sünde abzuschließen. Du musst bereit werden, die Gnade Gottes an dir wirken zu lassen, damit Gott dich davon lösen kann. Durch diese schmerzhaften Lektionen, durch diese leidvollen Erfahrungen. Und sei Gott dankbar, wenn er dich immer wieder vor die Wand laufen lässt. Immer wieder etwas nicht gelingt, dein Weg gestoppt wird und du umdenken musst, du dich neu orientieren musst. Sei Gott dankbar, weil damit bewirkt er, dass du dich neu fragst, Herr, was willst du? Wir kommen so schnell in ein Fahrwasser, dass wir nicht mehr danach fragen, weil alles glatt läuft, weil alles gut läuft. Gott will aber, dass wir nach ihm fragen. Also wir sollen es lassen, auf uns selbst zu vertrauen, unseren eigenen Lüsten nachzuwandeln. Und durch das Leiden im Fleisch schließen wir mit der Sünde ab, lassen wir von der Sünde ab. Es gibt aber noch einen anderen Punkt, warum man leidet, wenn man das Böse lässt. Und das sind die Mitmenschen, mit denen man zusammen ist. Petrus sagt, ihr habt in der vergangenen Zeit ein Leben nach dem Willen der Heiden zugebracht. Wie sah das bei euch aus? Ihr habt euch gehen lassen. Was heißt das, sich gehen lassen? Einfach die Lust oder die Unlust oder einfach so gesagt, das Gefühl, das man gerade hat, einfach ausleben. Das, was mir gerade in den Sinn kommt, das lebe ich jetzt aus. Das, was mir gerade wichtig ist, das lebe ich aus. Und ich lasse mich richtig gehen. Ja, habe ich Schmerzen, dann soll das die ganze Welt wissen, dass ich Schmerzen habe. Ich lasse mich so richtig gehen. Also ich bremse auch gar nicht. Ja, häufig, heute Morgen haben wir das nochmal kurz angesprochen, ist das ein Phänomen, das auch unter Männerschnupfen bekannt ist. Ja, dass man dann ein kleines Wehwehchen hat und die ganze Welt weiß schon davon. Und ja, bei den Frauen ist es oft anders, sie stehen schon kurz vor dem Tod und dann merkt der Mann das erst. Nein, ganz so schlimm natürlich nicht, aber ihr versteht, was ich meine. Ja, man kann sich gehen lassen in einer Sache. Und so kann man das mit verschiedenen Gefühlen und Gedanken und Faszinationen machen. Man kann sich einfach gehen lassen. Das ist das Leben der Heiden oder nach dem Willen der Heiden. Das ist diese menschliche Lust. Das kennt unsere Umwelt. So machen sie es. Wenn ihnen etwas nicht schmeckt, dann leben sie diesen Frust aus. Wenn etwas gut ist, dann leben sie ihre Wollust voll aus. Es wird einfach ausgelebt. Man lässt sich einfach gehen. Es gibt immer weniger Menschen, die diszipliniert sind, die sich bremsen, die versuchen, ein Maß zu behalten. Dieses egozentrische sich ausleben, das ist heute mehr denn je gang und gäbe. Das wird auch propagiert, dass du dich ausleben sollst. Das ist das Leben nach dem Willen der Heiden. Man lässt sich gehen. Es kommt dann letzten Endes dazu, dass man ausschweift, ja, dass man extrem wird in manchen Sachen, dass man Begierden entwickelt, dass man auch zum Beispiel beim Alkoholgenuss nicht mehr weiß, wann man stoppen soll, dass es zu Alkoholexzessen kommt, Trunksucht, dass man sich in Belustigungen ergeht. Ist ja nicht schlecht, wenn jemand humorvoll ist, wenn jemand mal immer wieder einen Witz auf Lage hat. Aber wisst ihr, man kann sich auch darin gehen lassen. Vielleicht kennt ihr solche Leute, vielleicht habt ihr das auch selbst schon mal erlebt. Man kann sich auch in Witzen gehen lassen. Dann gibt es irgendwann kein Stoppen mehr und dann weiß man gar nicht mehr, ist es jetzt ernst oder ist es jetzt Witz? Ist es Ironie oder ist es wirklich so gemeint? Und dann, also ich hatte das zumindest mal in meiner Schulzeit eine Weile, dann wusste man gar nicht mehr, wie was gemeint ist. Es war alles immer irgendwie zweideutig. Das war so ein Trend. Du wusstest gar nicht mehr, wer in der Klasse überhaupt jetzt was meint. Ja, und das kann auch in unterschiedlichen Gruppen kann das so kommen. Das kann unter Geschwistern so passieren, das kann unter Freunden so passieren, das kann, dass man einfach entsprechend, dass es immer nur da geht, irgendwie einen Witz rauszuhauen, sich zu belustigen. Das kann manchmal sehr entspannend sein, wenn jemand einen Witz auf Lager hat. Aber wenn das permanent so durchgeht und man sich gehen lässt, man keine Grenzen hat, keine Vernunft, kein Maß, dann ist das etwas, wo man dann sich wieder innerlich blockiert für Gottes Willen. Weil man sich einschießt auf das Ausleben dieser Geschichte. Und da gibt es keinen Halten mehr. Höchstens, wenn es einem dann wieder peinlich wird. Aber dann ist meistens schon zu viel geredet, schon viel Blödsinn passiert. Oder auch saufen, schlemmen. Ja, man kann auch da ausufern in alle Richtungen. Und das sind so Dinge, die Petrus hier benennt, sagt, so wart ihr früher, so habt ihr gelebt, so war eure vergangene Zeit des Lebens. Und jetzt hat das bei euch aufgehört. Jetzt habt ihr eure Ausrichtung nicht mehr auf euch selbst gerichtet, sondern auf Gott. Und dass ihr jetzt nicht mehr eure Lüste auslebt, das bemerkt euer Umfeld. Das bemerken eure Mitmenschen, eure Freunde, eure Familie, eure Arbeitskollegen. Die merken, dass ihr euch nicht mehr einfach so gehen lasst. Und das wirkt für sie befremdlich. Ja, komm, lass uns Spaß haben. Was ist schon dabei? Spielverderber und so weiter. Ja, das sind so Dinge, die man dann an den Kopf geknallt bekommt. Aber das kann auch noch viel weiter gehen. Das kann dahin gehen, dass man ausgelacht wird, dass man verlästert wird, was einem dann wieder schwerfällt, was einen dann in eine innere Bedrängnis führt und wo du dann eine Entscheidung treffen musst. So, und vielleicht kennt ihr das auch aus eurer Schulzeit, aus eurem Arbeitskollegenumfeld, dass ihr dann diese Entscheidung manchmal zugunsten der Lust trifft. Ja, okay, will ich kein Spielverderber sein, mache ich weiter mit. Als dagegen halt. Das sind leidvolle Erfahrungen. Das ist Leiden im Fleisch. Und das ist das, was Petrus sagt, das werdet ihr haben. Und da könnt ihr ein Beispiel an Christus nehmen. Wie hat Christus entschieden in solchen Situationen? Wie hat er euch das vorgelebt? Er hat euch vorgelebt, konsequent den Willen des Vaters vor Augen zu haben. Ob es jetzt dem Kaiser, dem König, dem Stadtrat gefallen hat, ob es den Ältesten der Stadt gefallen hat, ob es seinen Jüngern gefallen hat oder nicht. Jesus ist ganz treu ausgerichtet geblieben auf den Vater. Und dieses Umschwenken vorher nach dem Willen der Heiden, also sprich nach den eigenen Lüsten zu leben, ja, wo das Ich im Zentrum stand, und jetzt dahin zu gehen, dass wir nach der Gnade Gottes uns führen lassen, das ist etwas, was nicht immer leicht ist. Und Gott hat uns hier viel Gnade und Vergebung geschenkt. Er weiß ja, wie wir gelebt haben. Er weiß ja, wie unser innerstes Leben war, bevor wir ihm konsequent nachgefolgt sind. Und trotz unseres langjährigen Ungehorsams, trotzdem, dass wir Gottes Gnade nicht verstanden hatten und ihn nicht ständig und Gott ständig versucht hatten und dass wir nach unserem menschlichen Willen versucht haben, irgendwie religiös zu sein oder man kann das auch anders ausdrücken, sich zu heiligen. Und trotzdem, dass wir in unserer Sturheit mit anderen versucht haben, über Gottes Wort zu reden, wir nannten das vielleicht Evangelisation, indem wir in unserer Selbstsucht und in unserer Ehrsucht anderen Menschen das Evangelium erzählt haben. Trotzdem, dass wir anderen vielleicht durch unsere Werkgerechtigkeit ermutigt haben, auch so zu sein. Wie viele Facetten auch immer unser Leben in der eigenen Lust hatte. Trotzdem hat Gott in seiner Langmut und in seiner Güte, hat er an dir gearbeitet, hat er an mir gearbeitet und macht uns davon los. Wir müssen frei von diesem inneren Ich, das uns immer wieder verleitet zu Dingen, die Gott entgegenstehen, loswerden. Und das Verständnis über diese Gnade, die uns hier hilft, von uns loszulassen, dieses Verständnis, das motiviert uns, dann unseren Mann zu stehen, wenn andere das nicht nachvollziehen können. Wenn andere uns in Bedrängnis bringen. Wenn andere das nicht verstehen. Wenn sie sagen, ja, warum tust du das? Wieso machst du das? Es ist fast eine Garantie, die du für dein Leben haben wirst, dass andere dich schief angucken werden und du dich nach Gott ausrichtest. Dass sie dich nicht akzeptieren werden in allen Dingen. Ja, kann sein, dass man dich schief anguckt, wenn du dich mitmachst. Kennt ihr die Geschichte von dem afrikanischen Mädchen Bonisa? Schon jemand mal diese Geschichte gelesen? Wer es nicht gelesen hat, ein Tipp von mir, lest dieses Buch mal, ist wirklich sehr interessant. Dieses Mädchen kommt aus einer sehr schwierigen Verhältnissen, was ihre Religiosität angeht. Sie haben nämlich dort in ihrem Stamm an Geister geglaubt und an die Geister der Vorfahren, die sie immer wieder dann um Hilfe und um Wegweisung gebeten haben. Und dieses Mädchen kommt durch Missionare zum Glauben und stellt sich als Einzige in ihrem ganzen Stamm gegen diese Geisteranbetung. Sie kommt unter ganz, ganz heftigen Druck und in verschiedenen Varianten. Aber sie hat widerstanden. Sie hat sich für Gott entschieden. Und es ist sehr ermutigend, wenn man diese Geschichte liest, wie dieses Mädchen ihre Freiheit in Christus ausgelebt hat und sich von den menschlichen Versuchen, Schutz zu erlangen, distanziert. In Vers 4 heißt es, es befremdet euer Umfeld, dass ihr nicht mitlauft in demselben heillosen Schlamm. Es ist ein heilloser Schlamm, in dem man läuft, wenn du nach deinem Ich, nach deinem Ich-Gefühl, nach deinem selbstzentrierten Gefühl entscheidest, was du machst und was nicht, anstatt auf Gott zu schauen. Wenn du der Masse nachläufst, um nicht unangenehm aufzufallen, wenn du dich der Mehrheit anpasst, damit niemand dich schief anguckt oder über dich lästert oder abfällig redet, wenn du auf dich selbst schaust, dann führt das in einen heillosen Schlamm. Dieses Handeln ist nämlich nicht Gott unterworfen, sondern ist ein menschliches Streben. Petrus sagt hier in Vers 5, diese Menschen, die in diesem heillosen Schlamm laufen, die werden Rechenschaft geben müssen. Sie werden von Gott gerichtet werden. Tot oder lebendig. Hier auf der Erde oder nach ihrem Tod spielt keine Rolle. Gott wird sie richten. Gott wird es nicht zulassen, dass Menschen Gott verunehren und nicht gestraft werden. Und deshalb ist es hier ein wichtiger Aufruf, sich nicht diesen Menschen gleichzustellen. Nicht gleichgeschaltet zu werden mit ihnen und so zu denken wie sie und von ihnen Anerkennung zu bekommen, dass du ihrer Denkweise folgst. Es ist kein Problem, wenn du dich dem entgegenstellst, weil du Gottes Ehre suchst. Aber es ist ein Problem, wenn du dich ihnen gleichstellst, um von ihnen anerkannt zu werden, weil du dich dann Gott widersetzt. Das solltest du vor Augen haben. Denn der Richter von dir ist nicht die Menschheit, sondern Gott. Du wirst vor Gott stehen. Und deshalb hat Gott das Evangelium verkündet. Menschen klarzumachen, dass ihre Rettung vor Gottes Zorn in Christus liegt. So Vers 6 ist hier nicht ganz eindeutig. Es gibt hier zwei Varianten der Auslegung. Die eine Variante ist, dass man die Toten, denen das Evangelium verkündet wurde, als geistlich Tote versteht, die von Gott nichts wissen und denen das Evangelium gebracht wurde, damit sie nach dem Geist Gottes leben. Aber nach dem Fleisch, so wie alle Menschen, irgendwann sterben müssen. Die zweite Variante ist, dass wir hier die Brücke schlagen zu Kapitel 3, Vers 19 und 20 und die Menschen hier von Christus informiert werden über das Evangelium, die bereits gestorben waren, die aber ihr Leben auf Christus, ihre Hoffnung auf Christus oder auf Gott gesetzt haben und denen Jesus jetzt den Sieg verkündet. Sagt, ihr habt nicht vergeblich auf Gott gehofft. Jesus hat den Sieg über das Böse errungen und deswegen könnt ihr jetzt in Ewigkeit mit Gott leben. Aber egal, welchen Punkt man nimmt, eins macht dieser Vers deutlich. Die einzige Rettung vor Gottes Zorn, vor dem Gericht, ist Jesus Christus. Es gibt keinen anderen Weg. Und es gab auch im Alten Testament keinen anderen Weg. Es war das Evangelium von Christus, das letzten Endes auch die Menschen gerettet hat, die in alttestamentlichen Zeiten auf Gott gehofft haben. Christus ist auch für ihre Sünden gestorben. Und auch sie haben nur deshalb oder können nur deshalb vor Gott bestehen, weil Christus auch für sie gelitten hat. In Hebräer haben wir einige Hinweise darauf, die das ganz deutlich machen. Hebräer 9, Vers 15, da heißt es von Jesus Christus, darum ist auch er der Mittler eines neuen Bundes, damit, da sein Tod geschehen ist zur Erlösung von den unter dem ersten Bund begangenen Übertretungen, die Berufenen das verheißene ewige Erbe empfangen. Auch die Menschen, die zu alttestamentlichen Zeiten auf Gott gehofft haben und geopfert haben nach den Vorschriften von Mose, sie haben Vergebung bekommen in Christus. Erst Christus hat das Opfer gültig gemacht. Sie haben gehofft und ihnen heißt es jetzt, Jesus hat den Sieg errungen. Im Evangelium in Christus ist der Sieg da. Hebräer 11, Vers 13 beispielsweise. Diese alle, also hier sind genannt Abel, Henoch, Noah, Abraham, Sarah, diese alle sind im Glauben gestorben, ohne das Verheißene empfangen zu haben, sondern sie haben es nur von Ferne gesehen und waren davon überzeugt und haben es willkommen geheißen und bekannt, dass sie Gäste ohne Bürgerrecht und Fremdlinge sind auf Erden. Sie haben es noch nicht verstanden, was Christus für sie tun würde. Aber sie haben in der Ferne gesehen, da kommt was. Und sie haben darauf vertraut, dass Gott sie retten wird. Sie haben ihre Hoffnung auf Gott gesetzt. Und dann in Kapitel 11, Vers 36, da ist dann von Menschen gesprochen, die danach gelebt haben. Und andere erfuhren Spott und Geißelung, dazu Ketten und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt, versucht. Sie erlitten den Tod durchs Schwert. Sie zogen umher in Schafspelzen und Ziegenfellen, erlitten Mangel, Bedrückung, Misshandlung. Sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen, in Höhlen und Löchern der Erde. Und diese alle, obgleich sie durch den Glauben ein gutes Zeugnis empfingen, haben das Verheißene nicht erlangt, weil Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, damit sie nicht ohne uns vollendet würden. Auch für sie ist die Erlösung in Christus zu finden. Egal zu welcher Zeit ein Mensch gelebt hat und noch leben wird, die Erlösung ist in Christus. Das ist das Evangelium. Und darauf möchte Petrus uns ausrichten. Da lenkt euer Augenmerk drauf. Lasst euch von dieser Welt nicht verwirren. Lasst euch keine Angst einjagen, wenn sie euch nicht akzeptieren, wenn sie euch nicht verstehen, wenn sie euch in Bedrängnis bringen, wenn sie euch verfolgen, weil ihr Gutes tut, weil ihr Böses nicht mehr mitmacht oder nicht mitmacht. Bleibt dem treu, der Richter ist der ganzen Welt. Und das ist der Schöpfer, das ist unser Gott. Dem wollen wir uns gegenüber ausrichten. An ihn wollen wir uns festhalten. Unser Hoffen soll auf Christus gehen. Dahin soll unsere Ausrichtung gehen. In Christus wird unsere Hoffnung sogar übererfüllt. Also es lohnt sich, Gott zu folgen, auch wenn wir leiden müssen. Denn Gott ist und Gott bleibt Sieger. Und zum Schluss sagt Petrus, jetzt zum Schluss dieses Textabschnittes, sagt er in Vers 7, ja, statt dass wir nach eigensüchtigen Wünschen leben, sollten wir uns lieber auf das Gebet konzentrieren. Besonnen und nüchtern sein zum Gebet. Ja, wenn du in so einer leidvollen Situation stehst, in so einer Bedrängnis stehst und du betest, was bewegt dich zu vertrauen im Gebet? Ist es die Tatsache, dass du betest, dass du gute Worte aussprichst vor Gott? Ist es die Formulierung deines Gebets? Lässt die dich hoffen, dass Gott erhört? Oder lässt dich überhaupt der Umstand, dass du betest, also die Aktion des Betens, lässt die dich hoffen, dass du sagst, ah okay, sieht jetzt sehr schwierig aus, also ich muss beten. So, und wenn ich bete, wird alles gut. Ist es das, worauf du deine Hoffnung setzt? Oder denkst du, okay, also ich kann nichts machen, mein Gebet an sich hat auch keine Kraft, aber Gott wird's machen, wenn ich bete. Ich werde seine starke Hand bewegen mit meinem Gebet. Seine starke Hand werde ich jetzt bewegen. Und weil ich alleine zu schwach bin, seine Hand zu bewegen, dann brauche ich noch ein paar Beter mehr. Ich muss unbedingt eine Gebetskette lostreten. Unbedingt müssen wir ein riesen Gebetsevent machen, damit möglichst viele Gebete in dieser so schwierigen Zeit Gottes Hand bewegen. Ist es das, worauf du deine Hoffnung setzt? Ihr merkt schon an meiner Betonung, dass es nicht das sein kann, ja, was ich jetzt gerade aufgeführt habe. Das Hoffen auf Hilfe und Erlösung in solchen bedrängten Schwierigkeiten, in solchen Situationen, in denen du nicht klarkommst, das Hoffen wird dann erfüllt werden, wenn du es Gott als Person, deinem Schöpfer, deinem Herrn, deinem Gott anvertraust. Wer hier wirkt, das ist Gott, nach seinem freien Willen. Nicht du durch das Gebet. Also dein Gebet an sich hat keine Kraft. Dein Gebet an sich bewegt nicht Gott. Aber Gott wirkt. Und er wird durch dein Gebet angebetet, verherrlicht. Wenn du mit deiner Bitte zu ihm kommst, ehrt ihn das. Es lobt ihn. Es hebt ihn hoch als Schöpfer, wenn du mit einer Bitte kommst, weil es zeigt ihm, da ist ein Geschöpf, das braucht mich. Und wenn er gebraucht wird, wenn wir ihm sagen, dass wir ihn brauchen, dann ehren wir ihn damit. Wenn wir ihm unser Anliegen, unsere Not klagen, ehren wir ihn damit. Und Gott in seinem freien Willen, er führt uns. Und er bewegt uns auch zum Gebet. Er bewegt uns dazu, dass wir unsere Not ihm klagen. Und er ermutigt uns, auf ihn zu vertrauen, denn er hat den Weg für uns. Er möchte, dass wir in den schwierigen Situationen, in denen wir Leid aushalten müssen, unangenehme Dinge aushalten müssen, dass wir ihm vertrauen. Er wird das Leid nie schwieriger werden lassen, als wir es tragen können. Weil er in seiner Kraft, in seiner Güte, in seiner Weisheit, in seiner Allmacht, in seiner Souveränität immer gegenwärtig ist. Wir sind nie ohne seine Betreuung. Nie. Nicht mal ein Haar fällt aus. Und es gibt Leute, die überlassen das nicht dem Zufall, dass ein Haar ausfällt. Manche zupfen sich Haare. Auch das fällt unter diese Kategorie. Auch dieses Haar fällt nicht aus, ohne dass Gott das im Blick hat. Also, ob ihr wollt oder nicht wollt, Gott hat alles im Blick. Es passiert nichts ohne seine göttliche Führung. Also vertrau dich ihm an. Überlass ihm die Führung. Das wird ihn ehren. Und das wird dich durchtragen durch diese schwierigen Erlebnisse, die du hast, weil du vertraust, dass da einer ist, der alles im Griff hat. Mittels seiner eigenen Kraft, mit seinen eigenen Mitteln, zu seinem Zeitpunkt wird Gott helfen. Vertraue darauf. Er hat's im Griff. Er allein bestimmt mit seiner Souveränität den Zeitpunkt und die Art und den Ort seines Wirkens. Sag ihm das im Gebet. Immer wieder. Unser Gebet ist dafür da, uns vor Gott zu beugen und zu demütigen. Und das besonders mittels Fasten. Ja, damit wir Gott für seine wunderbaren Führungen, sein Handeln, seine Errettung an dir, seine Gnade loben und preisen. Unser Gebet sollte dafür da sein, uns in seinen Willen zu integrieren. Auch hier ist Jesus wieder ein sehr, sehr gutes Beispiel, wie er in schwierigen Situationen mit dem Vater geredet hat. Er stand kurz vor der Kreuzigung. Und es war für ihn ein innerer Kampf, dass er schwitzte wie Blut. Und was sagte er in dieser unfassbar großen Bedrängnis? Er sagte, Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Jesus hat immer wieder gesagt, ich und der Vater sind eins. Ich kann nichts von mir selbst tun. Der Sohn tut nur das, was er den Vater tun sieht. Jesus sagte in Johannes 12, Vers 27, und damit möchte ich schließen, sagte er in einer besonders schwierigen Situation, sagte, jetzt ist meine Seele erschüttert. Und was soll ich sagen? Vater, hilf mir aus dieser Stunde. Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Er lenkt von sich selbst ab auf den Vater. Er will nicht, dass sein eigener Wille geschieht, dass es seinem Körper gut geht, sondern er will, dass Gottes Wille umgesetzt wird. Vater, verherrliche dich in dieser Situation. Deshalb hast du mich doch in diese Schwierigkeit hineingeführt. Also will ich dir vertrauen, will ich dir folgen. Und dieses sich Gott hingeben, Christus hat uns das vorgemacht, sich dieses Gott ausliefern, das ist ein Leiden am Fleisch. Das hilft, mit der Sünde abzuschließen. Und das brauchen wir. Hingabe an Gott. Im tiefsten inneren Herzen. Weg von der eigenen Lust, von den eigensüchtigen Wünschen. Hin zu dem Wunsch, mit Gott eins zu sein, seinen Willen zu wollen und zu tun. Auch wenn es Leid und manche schwierigen Lektionen kostet, nimm sie geduldig an. Nimm sie an, lerne daraus. Gott macht dich dadurch immer heiliger. Er bereitet dich immer mehr zu, dass du seinem Ebenbild gleichgestaltet wirst. Und dann wirst du ihm viel Ehre machen. Auch wenn es etwas kostet. Und besonders dann, wenn es etwas kostet, ist es für Gott eine besondere Ehre. Weil du dann nochmal aufs Neue gezeigt hast, dass er dein Herr ist. Und du ihm folgst und du dich ihm hingibst.